Ich möchte gerne zu Anfang nochmal beten und steht dazu auf. Jesus, ich danke dir für die Zeit, die jetzt vor uns liegt, dass wir in dein Wort reinschauen dürfen. Bitte, dass du unsere Herzen aufmachst. Sprich du zu uns, so wie du es möchtest. Danke, dass wir ein Stück von deinem Herzen wieder sehen dürfen, auch von dem, was du für uns tust. Und Herr, ich bitte, dass es wirklich zu uns spricht. Amen. Ja, wir sind wieder zurück im Markus-Evangelium. Da geht ja die Predigtreihe jetzt weiter, passend auch dann auf Ostern, was sich so langsam anbahnt. Und heute erleben wir Jesus mal ganz persönlich. Wir sehen, wie er so mit seinen Jüngern umgeht, wie er ganz nah bei ihnen ist. Wir erleben ihn auch kurz bevor er dann gefangen wird in Gethsemane. Wir wollen auch ein bisschen was über das Passamahl lernen, weil das heute auch mit dem Text vorkommt. Und dann auch sehen, wie Jesus das Abendmahl einsetzt, wie er zum allerersten Mal mit seinen Jüngern Abendmahl feiert. Wir lesen in Markus 14, Kapitel 14. Und der Text ist in drei Abschnitte unterteilt. Zum einen, wie die Jünger das Passamahl vorbereiten. Zum anderen dann ein Abschnitt, wo Jesus seinen Verräter schon anspricht. Also er weiß schon, dass er verraten wird. Und dann der dritte Teil wird das Abendmahl sein, wie Jesus es einsetzt. Ich lese ab Vers 12 diesen ersten Abschnitt. Und am ersten Tag der ungesäuerten Brote, als man das Passahlamm schlachtete, sprachen seine Jünger zu ihm: Wo willst du, dass wir hingehen und das Passa zubereiten, damit du es essen kannst? Und er sendet zwei seiner Jünger und spricht zu ihnen: Geht in die Stadt, da wird euch ein Mensch begegnen, der einen Wasserkrug trägt, dem folgt. Und wo er hingeht, sagt zu dem Hausherrn: Der Meister lässt fragen, wo ist das Gastzimmer, in dem ich mit meinen Jüngern das Passa essen kann? Und er wird euch einen großen Obersaal zeigen, der mit Polstern belegt und hergerichtet ist. Dort bereitet es für uns zu. Und seine Jünger gingen hin und kamen in die Stadt und fanden es, so wie er es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passa. Das Passafest war vor allem ein Familienfest. Normalerweise hat man das Passafest mit seiner Familie gefeiert, vielleicht sogar in der großen Familie. Und die Jünger, das fällt hier irgendwie auf, gehen ganz selbstverständlich davon aus, dass Jesus es mit ihnen feiern will. Also es geht gar nicht so, wir gehen jetzt zurück zu unseren Familien, wollen Passa feiern, sondern sie fragen ganz selbstverständlich, wo sollen wir denn herrichten, dass wir zusammen Passamahl feiern können. Ganz enge Beziehung zwischen den Jüngern und ihrem Herrn. Inzwischen sind sie ja schon lange Zeit miteinander unterwegs, fast 3 Jahre. Wir sind ja am Ende von Jesu Zeit auf der Erde. So vertraut waren sie inzwischen, dass sie ihr klassisches Familienfest gerne miteinander als Freunde feiern wollten. Für mich wirft es so die Frage auf, wie eng sind denn unsere Beziehungen zueinander? Wie eng sind unsere Freundschaften? Wie eng sind wir auch mit Jesus unterwegs? Eine Gemeinde ist zum einen so der Gottesdienst, wie wir uns da treffen, oder vielleicht auch ein Hauskreis oder die Bibelstunde, so die offiziellen Sachen, die man so machen kann. Das, was man im Gemeindeblatt findet. Aber zum anderen ist doch eine Gemeinde auch viel mehr. Wie könnte man denn die Beziehungen miteinander pflegen? Was könnte man so miteinander machen? Vielleicht mal miteinander essen. Habt ihr schon mal in letzter Zeit jemanden eingeladen aus der Gemeinde? Oder seid ihr eingeladen worden? Gemeinsames Essen ist immer eine gute Zeit. Was mich sehr gefreut hat, ist, wenn man gemeinsam was arbeitet. Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass jemand aus der Gemeinde zu mir nach Hause gekommen ist, hat man dann bei der Apfelerntekäufer oder ja, ich habe eine Hütte im Garten gebaut, da haben es dann, hat jemand Mitkäufer, den Boden vorzubereiten, Unkraut weghacken und sowas. Und das war eine gute Zeit. Wenn man gemeinsam arbeitet an irgendwas droh ist, kann man eine gute Zeit verbringen miteinander. Macht ihr vielleicht Ausflüge miteinander? So wie man was unternimmt und fragt einfach jemanden, willst du mitkommen? Wollen wir gemeinsam einen Ausflug machen? Vielleicht wagt es ja jemand mal in Urlaub zu fahren mit jemand anders aus der Gemeinde. Ich weiß nicht, ob ihr das schon ausprobiert habt. Die Zeit miteinander verbringen, das ist doch das, was man als Freunde miteinander macht oder als gute Bekannte, verbringt man Zeit miteinander. Und das Schöne ist, man kann sich immer daran erinnern, Jesus ist ja mit dabei. Er hat versprochen, dass er immer mit dabei ist. Und das heißt, wenn ein Problem auftaucht oder eine Frage, dann kann man einfach auch zusammen beten. Muss gar nicht komisch sein, das kann ganz normal in unserem Alltag, in unseren Beziehungen mit drin sein, dass wir an Jesus denken. Er hat versprochen, dass er mit dabei ist. Das Zweite, was mir in diesem ersten Abschnitt auffällt, es wirkt so geplant. Ich weiß nicht, wie euch das so vorkommt, wenn ihr das lest. Mich erinnert es an die Zeit, wo ich noch so mit Abenteuer und Computerspielen mich beschäftigt habe. Da sieht man so, es funktioniert Schritt für Schritt. Also geh erstmal dahin, da triffst du dann den und den, der führt dich dorthin und dann passiert das und das und dann muss man da was machen. So scheint mir das, wenn man den Text liest. Und wenn man sich näher reindenkt, dann scheint es wirklich so, als ob Jesus alles vorbereitet hat, was wir hier lesen. Das Passamal ist traditionell innerhalb der Stadt Jerusalem gefeiert worden, also innerhalb der Stadtmauern. Aber von den Texten vorher wissen wir, dass Jesus mit seinen Jüngern außerhalb gewohnt hat. Es war auch langsam gefährlich, in Jerusalem sich aufzuhalten. Gerade vorher, also in dem Abschnitt vorher, lesen wir, wie Pläne schon geschmiedet werden, dass Jesus umgebracht werden soll. Aber sie wollen gerne das Passamal in der Stadt feiern. Es scheint so, als hätte Jesus einen heimlichen Ort organisiert. Einen heimlichen Ort, wo man sich treffen kann fürs Passamal. Weil wir erfahren nicht, bei wem das zu Hause war. Wir wissen nicht genau, wer dieser Hausherr ist, wo das Passamal stattfindet. Man liest da, Jesus schickt zwei seiner Jünger in die Stadt und dann treffen die einen Mann, der einen Wasserkrug trägt, auf den sie in die Acht haben. Und das war das geheime Zeichen. Weil normalerweise haben Männer keine Wasserkrüge getragen. Also es war üblich, dass die Frauen den Wasserkrug tragen und Männer haben eher Weinschläuche durch die Gegend getragen. Also wenn die Jünger da reinkommen und sehen, ein Mann, der einen Wasserkrug trägt, wissen sie, das ist ein ausgemachtes Zeichen. Dem sollen wir folgen. Und dann gehen sie zu dem Haus und dann kommt eine ganz kurze Anrede nur. Der Meister lässt fragen, wo ist dieser Raum, wo wir Passamal feiern können. Der Meister, also dieser Hauseigentümer kannte Jesus ja doch. Und wahrscheinlich hat er ihm auch geglaubt oder ist ihm nachgefolgt, sonst würde er ihn nicht unter der Meister einordnen. Und er zeigt ihnen einen Raum im oberen Stockwerk, wo schon alles hergerichtet ist. Also da steht wahrscheinlich schon der Tisch am Boden und die Kissen, man hat ja im Liegen gegessen, alles war schon da. Und die Jünger konnten jetzt hinkommen und das Essen, das Passamal, zubereiten. Ich finde das einen ganz interessanten Abschnitt, weil man doch manchmal denkt, im Glauben geht alles ein bisschen blauäugig. Wir gehen so durch die Welt und schauen, dass Gott uns hilft und er hat schon alles in seiner Hand. Aber gerade hier sehen wir, wie Jesus selber Sachen organisiert. Wenn es gefährlich wird, dann ist er auf der Hut. Und er bereitet es so vor, wie er sich das wünscht. Ich glaube, das ist auch für uns eine wichtige Sache. Wir lesen mal an einer anderen Stelle, wenn man einen Turm bauen will, dann soll man die Kosten überschlagen. Wenn wir was vorhaben als Gemeinde, dann können wir gern überlegen, macht es Sinn? Was sind denn die Aufgaben dazu? Was müssen wir leisten? Wofür müssen wir uns in Acht nehmen? Wir sollen strategisch handeln dürfen und auch unseren Verstand benutzen, wenn wir was vorhaben. Jesus selber hat es genauso gemacht. Nicht unbedingt blauäugig durchs Leben laufen. Ich möchte euch an der Stelle einen kleinen Einblick geben in das Passafest. Das, was die Jünger jetzt vorbereiten sollen. Was ist denn dieses Passafest? Wie ist es gefeiert worden? Was wird denn hier vorbereitet? Die Jünger gehen in diesen oberen Raum und richten dort das Essen vor. Also Passa ist ein Essen, großes Essensfest. Da gibt es ein gebratenes Lamm, ein ganzes Lamm oder eine Ziege wird hergerichtet. Und dann gibt es noch ein paar kleinere Nebenspeisen, ein ungesäuertes Brot, also ohne Triebmittel, ohne Gärmittel. Wein, das war meistens mit Wasser verdünnt, das Getränk zum Essen. Eine Soße wurde mit hergerichtet, da hat man dann ein paar getrocknete Früchte genommen, Wein und Essig, auch Gewürze und hat eine schöne Soße hergerichtet und bittere Kräuter. Also die Jünger hatten einiges zu tun, da dieses Passamal vorzubereiten. Bevor beim Passamal das Hauptgericht gegessen worden ist, hat es ein paar kleinere Vorspeisen gegeben. Aber es waren jetzt nicht wirklich Vorspeisen, sondern es waren kleine Essensportionen, jedes mit einer bestimmten Bedeutung. Was ja auch mit der Bedeutung vom Passamal zusammenhängt. Zum Beispiel hat man bittere Kräuter oder bitteren Salat gegessen. Das war Erinnerung an diese bittere Zeit, als das Volk Israel noch in Ägypten gefangen war. Wie bitter war es damals, und daran sollten die Kräuter erinnern. Dann hat es dieses Fruchtmus gegeben, was ich gerade schon erzählt habe, mit Kräutern und Gewürzen. Das hat erinnert an den Lehm, mit dem die Israeliten die Ziegel geformt und gebrannt haben, mit dem dann die Ägypter gebaut haben. Es gibt noch irgendeine Frucht aus der Erde, vielleicht eine Kartoffel oder was Ähnliches, sollte erinnern daran, dass es eine zermürbende Arbeit war auf dem Boden in Ägypten. Und auch während dem Passamahl gibt es 4 Becher Wein und alle zusammen, die werden zu einem bestimmten Zeitpunkt getrunken, erinnern an die Erlösung, die das Volk Israel damals erfahren hat, als sie ausgezogen sind aus Ägypten. Und dann das ganz Entscheidende an dem Passamahl, es gibt so eine Zeit, wo zwischendurch die Kinder fragen sollen und dürfen, warum machen wir das denn so? Warum gibt es jetzt das ganze Essen? Warum sitzen wir alle zusammen? Was soll das Ganze? Und dann kommt die Erzählung. Gibt es extra ein Buch dafür, einen Ablauf, wo der Hausvater erzählt die Geschichte, als das Volk Israel damals aus Ägypten befreit worden ist. Aus der Sklaverei befreit und dann ausgezogen sind. Also gleich anschließend an die Plagen. Dafür war das Passamahl da, die Erinnerung an diese Zeit. Lesen wir mal weiter. Jetzt kommt der Abschnitt, wo Jesus ja mehr weiß, als man so Außenstehende oder seine Jünger auch schon wussten. Er wusste, dass er verraten wird. Markus 14, dann ab Vers 17. Und als es Abend geworden war, also nachdem jetzt alles vorbereitet war, kam er, Jesus, mit den 12, sind also in diesen Raum gegangen. Und als sie zu Tisch saßen und aßen, sprach Jesus: Wahrlich, ich sage euch, einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Da fingen sie an, betrübt zu werden und fragten ihn einer nach dem anderen: Doch nicht ich? Und der Nächste sagte: Doch nicht ich? Er aber antwortete und sprach zu ihnen: Einer von den 12, der mit mir das Brot in die Schüssel eintaucht. Der Sohn des Menschen geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, aber wehe jenem Menschen, durch den der Sohn des Menschen verraten wird. Es wäre für jenen Menschen besser, wenn er nicht geboren wäre. Einer von euch, der mit mir ist, wird mich verraten. Der Verräter von Jesus sitzt mit am Tisch. Er isst mit ihm. Wenn man sich das überlegt, jemand, den man sich eingeladen hat in dieser engen Gemeinschaft, wie wir es vorher schon gehört haben, jemand von den engen Vertrauten mit am Tisch, das wird derjenige sein, der Jesus verrät, der ihn ans Messer liefert. Das ist die schlimmste Form des Verrats. Gibt es öfter mal. Jemand, der mit mir isst, wird mich verraten. Die schlimmste Form des Verrats. Und die Jünger sind natürlich entsprechend betroffen. Doch nicht ich. Das wäre doch nicht ich sei, von dem du gerade sprichst. Mir scheint so, als ob sie sich irgendwie wieder Erleichterung erhoffen. Also dass er sagt, nee, ist schon alles in Ordnung. Aber Jesus reagiert gar nicht so, sondern er wiederholt es eigentlich nochmal und droht dann sogar ein Gericht an. Er sagt, es wäre besser für den Menschen, wenn er nie geboren wäre, der mich verrät. Wann immer ein Gericht angedroht wird, ist ja noch Möglichkeit zur Umkehr. Mir fällt immer die Geschichte von Jona ein, der der Stadt Ninive erzählen soll, dass sie vernichtet werden wird. Und dann hat er keine Lust darauf, weil er weiß ja sowieso, wenn die umkehren, wird Gott doch gnädig sein und dann wird das Gericht nicht stattfinden. Weil es genauso ist. Wenn Gott ein Gericht ankündigt, dann ist nochmal die Gelegenheit, über sein Leben nachzudenken. Dann ist nochmal die Möglichkeit, umzukehren und vor dem Gericht oder dem Gericht zu entkommen. Jesus weiß zwar, dass es so kommen muss, dass er verraten wird und dass er sterben wird, aber doch gibt er an dem Punkt nochmal die Möglichkeit, dem Judas: Denk nach, es wäre besser, du machst es nicht. Mir scheint so, als ob enge Freunde oft die besten Feinde sind. Kann es nicht sein, dass ein enger Freund oft der beste Feind ist? Ich habe vor kurzem einen Film gesehen, da ist jemand aus dem Spion- und Agentenleben ausgetreten, wollte gerne ein ordentliches, ruhiges Leben führen, hat eine Frau kennengelernt und hat sich niedergelassen. Und dann im Lauf der Zeit oder im Lauf des Films stellt sich raus, dass auf ihn jetzt ein Kopfgeld ausgesetzt wird. Dadurch, weil er jetzt seinen Beruf verlassen hat, wollen sie ihn aus dem Weg räumen. Und dann stellt sich raus, die ganze Nachbarschaft ist eigentlich durchsetzt von anderen Spionen, die jetzt den Auftrag haben, ihn aus dem Weg zu räumen. Plötzlich ist der Postbote und die freundliche Nachbarin sind eigentlich seine Feinde. Über Jahre haben sie sich eingeschleust in sein Leben, nur mit dem Auftrag, ihm am Ende aus dem Weg zu räumen, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. So kann es doch sein, oder? Jemand, der mir ganz nahe steht, hat doch die besten Mittel, mich zu verletzen, weil er mich kennt, auch mit meinen Schwächen, weil er weiß, wo ich am empfindlichsten drauf reagiere. Ich möchte mich fragen, ob es so eine zerstörerische Haltung auch in der Gemeinde gibt. Wir kennen doch die Gemeinde am besten. Oder gibt es vielleicht sogar untereinander? Ihr kennt euch gegenseitig ganz gut. Kann es vorkommen, dass so eine verräterische Haltung auch untereinander da ist? Das ist eine schwere Frage, aber ich möchte sie doch stellen an dem Punkt, bist du ein Verräter? Bist du manchmal so ein Verräter am Tisch unter den engsten Freunden? Wisst ihr, wenn wir über die Gemeinde sprechen, nach außen, dann geben wir ja von ganz innen Informationen weiter. Wir können entweder über die Braut von Jesus reden, so wie Jesus uns sieht, als ein Schaf von erlösten Leuten, auf die Jesus sich freut. Oder man kann auch reden über die Gemeinde als einen chaotischen Haufen, der manchmal nicht genau weiß, was los ist, oder solche Sachen funktionieren nicht, oder man zieht über Musik her, man zieht über, was weiß ich, irgendwelche organisatorischen Sachen her. Immer wieder können wir doch Punkte finden, wo wir uns darüber ärgern und was wir dann auch schön ausbreiten. Oder man könnte über einen Einzelnen doch auch ganz gute Sachen finden, über die man sich ärgert. Wenn man über den Einzelnen spricht aus der Gemeinde, wie redet man da über den? Ehrt man ihn, weil man weiß, er ist auch errettet? Jesus hat genau das Gleiche für denjenigen getan wie für mich. Oder aber lästert man? Findet man Punkte, über die man sich ärgert? Na, wie schaut denn der schon wieder aus? So kann man sich doch nicht anziehen. Was hat er denn jetzt wieder gesagt? Solche Sachen macht man doch nicht. Und so weiter. Die engsten Freunde sind oft die besten Feinde. Und die Frage geht an uns ganz genauso. Wie reden wir über uns als Gemeinde oder wie reden wir über uns einzeln, also über einen Einzelnen? Sind wir Verräter? Wir haben heute Morgen schon die Stelle gelesen aus dem 1. Korinther 11 beim Abendmahl. Möchte gern an dem Punkt nochmal vorlesen. 1. Korinther 11, Vers 27 und folgende. Schreibt Paulus über das Abendmahl auch wieder und er sagt, wer unwürdig dieses Brot isst oder aus diesem Kelch des Herrn trinkt, der macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb sollt ihr euch prüfen, bevor ihr das Brot esst und aus dem Kelch trinkt. Denn wenn ihr unwürdig das Brot esst und aus dem Kelch trinkt und damit den Leib Christi entehrt, dann esst und trinkt ihr euch zum Gericht Gottes. Unwürdig. Stellt man sich doch die Frage, bin ich jetzt unwürdig, wenn ich zum Abendmahl gehe? Für mich war das oft so ein bisschen eine lähmende Frage. Bin ich unwürdig? Weil dann wartet ja das Gericht auf mich. Und ich denke, die Frage an der Stelle ist nicht, bin ich schon genug gerettet oder bin ich gerade richtig bei Jesus? Also die Unwürdigkeit geht nicht auf mich als Person. Weil von meiner Person her bin ich sowieso nie würdig. Gott schenkt es mir ja. Und wenn ich mir Sorgen darüber mache, ob ich genug Sehnsucht nach Jesus habe, dann ist eigentlich eh schon ein gutes Zeichen dafür, dass ich würdig zum Abendmahl komme. Aber die Frage ist doch eher, wie verhalte ich mich? Also nicht, bin ich als Person würdig, sondern ist mein Verhalten würdig fürs Abendmahl? Im Korintherbrief lesen wir gerade, wie Leute dann sich satt gegessen haben beim Abendmahl oder betrunken waren und so. Also sie haben die ganze Handlung war unwürdig, also wie sie sich verhalten haben. Wie verhalte ich mich? Wie verhalten wir uns gegenüber einem Einzelnen in der Gemeinde? Jesus starb genauso für ihn wie für mich. Wie denke ich über die anderen? Wie verhalte ich mich gegenüber der ganzen Gemeinde? Wie sehe ich sie? Sehe ich den Schatz, den Jesus errettet hat? Oder sehe ich einen Haufen von Menschen, die nicht klarkommen, wo ich mich drüber ärgern muss? Ich möchte einen kleinen Moment geben, wo ihr in Ruhe darüber nachdenken könnt. Wo ihr sehen könnt oder mit Gott reden könnt, wenn sowas da ist, solche Gedanken, dann bittet um Vergebung, weil es gern machen möchte. Jesus, du siehst am besten in jeden sein Herz hinein und du weißt, wo Verrat bei uns da ist, wo wir schlecht über andere denken oder vielleicht über die ganze Gemeinde auch schlecht reden. Herr, ich bitte, dass du uns befreist vor solchen Gedanken. Wir keine Verräter im engsten Kreis sind, sondern Unterstützer und Förderer, so wie du es möchtest, dass wir die Gemeinde aufbauen und ermutigen und voranbringen. Danke für deine Vergebung, die ja für uns gilt. Amen. Der Verräter, so wissen wir es aus anderen Stellen, hat dann die Versammlung verlassen. Judas ist dann geflohen. Und dann geht es weiter mit dem entscheidenden Punkt eigentlich, weil Jesus ja der Gastgeber dieses Passamals ist. Also da, wo jetzt eigentlich der Gastgeber die Geschichte wieder aufgreift und erinnert an das, was das Volk Israel erlebt hat mit Gott, macht Jesus plötzlich was ganz Überraschendes, was ganz Ungewohntes, was noch nie da gewesen ist. Wir lesen mal weiter ab Vers 22, Kapitel 14, 22. Und während sie aßen, nahm Jesus Brot, sprach den Segen, brach es, gab es ihnen und sprach, nehmt, esst, das ist mein Leib. Er nahm den Kelch, dankte und gab ihnen denselben und sie tranken alle daraus. Und er sprach zu ihnen, das ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, welches für viele vergossen wird. Wahrlich, ich sage euch, ich werde nicht mehr von dem Gewächs des Weinstocks trinken, bis zu jenem Tag, da ich es neu trinken werde im Reich Gottes. Und nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den Ölberg. Das Blut des neuen Bundes, das war so der erste Gedanke, der mir da auffällt. Ein neuer Bund. Was denn für ein neuer Bund? Und wenn es einen neuen gibt, was denn für ein alter Bund? Ein Bund ist sowas wie ein Vertrag. Was macht denn den alten Bund aus? Ich möchte mal mit euch ganz zurückschauen an den Anfang, im 2. Mose. Da lesen wir von dem alten Bund. 2. Mose, Kapitel 19. Das ist gerade nach diesem ersten Passamal. Also nachdem das Volk ausgezogen ist, geflohen ist oder ziehen durfte, also raus aus Ägypten, und dann waren sie am Berg Sinai. Da hat Gott viel zu ihnen gesprochen mit Mose. Und da wird der erste Bund, oder was vom Neuen Testament aus der alte Bund ist, der wird da geschlossen. 2. Mose 19, Vers 5. Wenn ihr nun wirklich meiner Stimme Gehör schenken und gehorchen werdet und meinen Bund bewahrt, so sollt ihr vor allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Denn die ganze Erde gehört mir. Ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sagt Gott über das Volk Israel. Das hat er vor. Dafür ist der Bund da. Drei Sachen, die wir da sehen. Ein besonderes Eigentum. Gott möchte gern dieses Volk für sich haben. Sein ganz persönliches Volk. Ein Königreich von Priestern. Ein Priester ist immer jemand, der Gott zu den Menschen vermitteln kann. Dafür soll das Volk da sein. Sie soll in der Welt Gott bekannt machen. Und ein heiliges Volk. Heilig ist was ganz Besonderes. Was Abgesonderes, was anders ist als die Welt, weil es ja für Gott ist. So ein Bund wollte Gott gern mit dem Volk Israel schließen. Und ganz interessant, als er dann geschlossen wird, also gültig gemacht wird, das ist einige Kapitel später, im Kapitel 24, Vers 5, also 2. Mose 24, Vers 5, Mose sandte junge israelitische Männer, damit sie Brandopfer darbrachten und Jungstiere opferten als Friedensopfer für den Herrn. Und Mose nahm die Hälfte des Blutes und goss es in Schalen. Aber die andere Hälfte des Blutes sprengte er auf den Altar. Darauf nahm er das Buch des Bundes und las es vor den Ohren des Volkes. Und sie sprachen, alles, was der Herr gesagt hat, das wollen wir tun und darauf hören. Da nahm Mose das Blut und sprengte es auf das Volk und sprach, seht, das ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch geschlossen hat. Aufgrund aller dieser Worte. Das ist jetzt diese Einsetzung des Bundes. Also Mose liest nochmal alles vor und das Volk antwortet darauf und sagt, ja, das wollen wir. Wir wollen gern diesen Bund haben. Wir wollen alles halten, was Gott gesagt hat. Und dann nimmt er Blut als Siegel und versiegelt und beschließt diesen Bund. Das Blut von Opfertieren. Und das erinnert doch wieder an den Auszug aus Ägypten. Da war das Blut von diesem Opferlamm, was die Leute an die Türen schmieren mussten, damit dann in der Nacht von der 10. Plage ihre Erstgeburt nicht gestorben ist. Das war die Bewahrung davor. Also es gab schon ein Opfer, deswegen musste die Erstgeburt, der erste Sohn, nicht sterben. Und bei den Ägyptern, die wussten natürlich dieses Zeichen nicht, da ist die Plage voll zugetroffen. In jedem Haus ist der Erstgeborene gestorben. Blut als Siegel oder als Bewahrung. Das ist ein Zeichen, was wir immer wieder in der Bibel finden. So beim alten Bund, so ist er eingesetzt worden. Und jetzt der neue Bund, was sagt Jesus? Das ist mein Blut, der Kelch, das Blut des neuen Bundes. Was ist der neue Bund? Im neuen Bund, da kriegen wir eine Verheißung. Es wird gesagt, unsere Sünden werden uns vergeben. Das, was uns belastet, die Schuld, das, was uns trennt von Gott, das soll wieder weggenommen werden, dass wir wieder frei sind. Der neue Bund verspricht uns, dass wir mit Gott zusammen sein dürfen. Er verspricht uns, dass wir Anteil kriegen, den Heiligen Geist in uns und damit eine Verbindung haben zu Gott. Und er verspricht uns, dass wir am Ende vom Leben, wenn es da mal vorbei ist, dass wir dann zu Gott gehen dürfen, dass wir Gemeinschaft haben, dass wir bei Jesus sein dürfen. Und ein ganz interessanter Vers dann im 1. Petrus, Kapitel 2, Vers 9, da spricht Petrus die Gläubigen an. Und er redet genau über diese Sache. Und jetzt passt mal auf, was er ihnen da schreibt. Ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. Ganz genau die gleichen Eigenschaften, die wir vorher im 2. Mose gelesen haben. Der neue Bund, den wir als Gläubige haben dürfen in Jesus, ist genau das Gleiche, die gleiche wertvolle Sache wie damals beim alten Bund. Wir sollen Gott gehören. Wir sollen Priester sein, die den Menschen Gott nahe bringen. Und wir sind heilig vor Gottes Augen, was ganz was Besonderes. Und du hörst dann weiter, ihr werdet ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes sein. Gottes Güte darf man uns sehen, sei Barmherzigkeit. Denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, schreibt Petrus. Und irgendwie finden wir ganz viele Parallelen zwischen Israel und auch wieder den Christen. Das Passamal erinnert an die Befreiung aus der Sklaverei in Ägypten. Das Abendmahl erinnert an die Befreiung von der Sklaverei der Schuld. Beide Male sind wir befreit worden oder die Menschen befreit worden. Passamal erinnert daran, dass das, was die Leute unterdrückt hat, festgehalten hat, die Ägypter, dass sie das hinter sich lassen durften und endlich wieder frei waren. Und so setzt Jesus jetzt an der Stelle das Abendmahl ein und es soll uns daran erinnern, dass das, was uns festgehalten hat, was uns gequält hat im Leben, die Schuld, weg ist von unserem Leben. Und vieles, was das Volk damals durchgemacht hat, in der Geschichte, die wir nachlesen können, vieles von dem trifft auch heute auf uns irgendwie zu. Zum Beispiel mussten die Israeliten unbedingt auf Gott vertrauen. Stellt euch das mal vor, wie das damals war. 10 Plagen. Und die ersten 9 haben schon stattgefunden und es waren schreckliche Sachen dabei. Teilweise ist das Volk Israel verschont worden, vor allem bei den späteren Plagen. Also es hat dann immer nur bei den Ägyptern stattgefunden, was da passiert ist. Aber der Pharao lässt nicht nach. Er verhärtet sein Herz, heißt es, und quält oder lässt die Israeliten sogar noch schwerer arbeiten. Also es ist eine richtige Qual für sie. Da kommt Mose, verspricht ihnen, Gott will euch befreien und er macht es mit den Plagen und zeigt, wer der Stärkere ist, aber der Pharao hört nicht drauf. Was meint ihr, was die Leute für Vertrauen gebraucht haben, um da überhaupt noch dabei zu bleiben? Oder wie sehr das sie betroffen hat, was hier los ist, wie sie gequält werden und es tut sich gar nichts, außer dass der Pharao immer noch sauerer wird, immer noch grantiger über das, was da passiert. Das Volk musste auf Gott vertrauen, auf das, was Mose ihnen gesagt hat. So ist es doch auch bei uns. Wenn wir manchmal nicht weiter wissen, wenn Schwierigkeiten unser Leben immer unlebenswerter machen, kann man trotzdem darauf vertrauen, dass Gott weiß, was passiert und dass er uns in seiner Hand hat. Die Israeliten mussten damals befolgen, was Gott sagt, gehorsam sei. Mose hat ihnen immer wieder was gesagt, wie sie sich verhalten sollen, vor allem dann auch in dieser letzten Nacht von der 10. Plage. Und sie haben nicht genau verstanden, was jetzt so los ist, aber sie waren doch gehorsam. Ich glaube, so ist es auch bei uns oft. Und wenn ich auf meine Kinder schaue, ist es auch oft so. Sie werden nicht verstehen, warum ich manche Sachen verbiete oder warum ich manche Sachen fordere. Aber doch ist es gut, wenn sie gehorsam sind, weil ich mehr Überblick habe. So ist es auch bei Gott und bei uns. Und dann musste das Volk bereit sein. Sie haben dieses Passamal mitten in der Nacht zubereitet und waren fertig angezogen, mit dem Wanderstab schon in der Hand, haben schon alles beieinander gehabt, bereit für den Auszug, obwohl es nicht danach ausgeschaut hat eigentlich. Mussten bereit sein. Bereit, wenn die Zeit kommt. So ist es bei uns auch. Wir sollen bereit sein. Immer wieder ruft uns die Bibel auf, wachsam zu sein, bereit zu sein. Und dann sollten sie als Gruppe oder als Gemeinschaft ja unbedingt zusammenhalten. Stellt euch mal vor, jemand hätte gedacht, na, das verstehe ich nicht, das glaube ich nicht, ich mache da nicht mit. Das, was Mose uns erzählt, ist doch ein Schmarrn. Also ich bereite mich da nicht vor. Der hätte doch alles verpasst. Der wäre vielleicht sogar gar nicht mitgezogen dann beim Auszug aus Ägypten. Nur wenn sie als Gruppe wirklich zusammenhalten und jeder am gleichen Strang zieht, dann ist jeder mit dabei auch bei den Verheißungen. So ist es auch bei uns. Wenn wir nicht zusammenhalten, dann verpassen wir Sachen. Wenn wir nicht an einem Strang ziehen, dann verpassen wir das, was Gott für uns vorhat. Schauen wir nochmal auf das Abendmahl, das Jesus dann mit seinen Jüngern feiert. Er ist der Gastgeber, obwohl eigentlich der Hausherr der Gastgeber ist, aber er scheint nicht mit anwesend gewesen zu sein. Also Jesus ist der, der jetzt eigentlich die Geschichte erzählt, der von diesem Auszug aus Ägypten erzählt. Er hält diese Rede. Aber, das habe ich vorher schon gesagt, er macht was ganz was Überraschendes. Dann nimmt er auf einmal das Brot und sagt Dinge, die gar nicht an die Stelle gehören. Ganz was anderes. Er nimmt den Kelch und gibt alles eine neue Bedeutung. Ich finde es ganz eindrücklich, wenn er das Brot nimmt, so ein trockenes Brot, wir haben das letzte Woche bei uns in Dittmoning mal nachgebacken und das dann fürs Abendmahl hergenommen, das knackt richtig, also der hat es aufgebrochen und sagt, so wie das Brot jetzt gebrochen wird, so wird mein Leib, mein Körper zerbrochen, so muss ich sterben. Und dann sollen die Jünger daran Anteil haben, also er gibt es dann rum und sagt, nehmt und esst, das ist mein Leib. Damit gibt er ihnen was, ja, wir wissen es jetzt vom Nachhinein schon, aber er gibt ihnen Anteil an dem, was dann bald passieren wird, an seinem Opfertod. Also sie kriegen jetzt schon die Versicherung dafür, dass er für ihre Schuld stirbt. Wir erinnern uns im Nachhinein drauf beim Abendmahl. Also wenn wir das Brot nehmen und essen, dann erinnern wir uns drauf, dass Jesus sein Leben gegeben hat. Dann nimmt er den Kelch, wahrscheinlich der dritte von diesen vieren, also jetzt nicht, hat er nicht extra für Abendmahl hergerichtet, sondern das war Bestandteil auch vom Passamahl. Der Kelch des Dankes, geht man davon aus, dass das war. Und er sagt, das ist mein Blut. Das setzt einen neuen Bund ein und dieses Blut soll den neuen Bund besiegeln, so wie es auch beim alten Bund war. Und der Bund ist zur Rettung für viele. Und viele heißt nicht nur ein Volk, sondern viele Völker. Ganz neu jetzt. Dieser neue Bund greift nicht nur auf das Volk Israel, sondern greift darüber hinaus, bis zu uns. Also aus jedem Volk darf man jetzt an dem Bund teilhaben. Wir feiern ja heute das Abendmahl auch noch. Heute war es schon, heute Morgen, und wir feiern es als Gemeinde immer wieder. Und ich frage mich dann, für was ist denn eigentlich das Abendmahl? Warum soll ich denn hierher kommen, warum soll man Abendmahl feiern? Und wenn man zu verschiedenen Gemeinden kommt, überall wird es ein bisschen anders gemacht. Jeder gibt ein bisschen eine andere Bedeutung vielleicht mit. Was ist jetzt so der Grund? Warum feiern wir denn das Abendmahl miteinander? Und ich möchte euch da einfach ein paar Punkte mitgeben, für die heute dabei waren, heute Morgen, einfach als Bestätigung, als ja, dass ihr wisst, dafür war das Abendmahl da. Für die nicht dabei waren, als Einladung. Diese Punkte gelten bei jedem Abendmahl. Das nächste ist schon 2 Wochen am Abend dann. Was bedeutet das Abendmahl für uns? Zum einen soll es eine Erinnerung sein. Wenn wir Abendmahl feiern, dann erinnern wir uns an das, was passiert ist. An den Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. So wie das Passamahl jährlich Erinnerung war an den Auszug aus Ägypten. Wir erinnern uns an das, was dass Jesus mit uns einen neuen Bund schließt. Ein ganz faszinierender Aspekt vom Abendmahl ist das Zusammenspiel zwischen aktiv und passiv. Also beim Abendmahl tut man was, aber es wird auch was getan. Und zwar ist es so, wenn wir beim Abendmahl das Brot nehmen, wenn wir das haben wollen, wenn wir das essen, wenn wir den Kelch zu uns nehmen und dann trinken, dann handeln wir. Was wir damit zum Ausdruck bringen, ist, dass wir dabei sein wollen. Ich möchte gern Anteil haben an Jesus. Ich möchte gern Anteil haben an diesem neuen Bund. Deswegen dürfen wir das nehmen. Deswegen dürfen wir das zu uns nehmen. Aber doch wird das Abendmahl uns gereicht. Und so machen es wir hier in der Gemeinde. Es wird ausgeteilt. Ihr müsst nichts dafür leisten, dass ihr das bekommt. Es liegt gar nicht an mir, dass ich diesen Bund irgendwie erfüllen muss und dass ich was Besonderes tun muss, um da Anteil zu haben, sondern Gott hat ihn mir gegeben. Jesus hat es eingesetzt für mich. So ist es auch beim Abendmahl. Das Brot wird mir gereicht. Und dann darf ich es nehmen. Die Rettung wird mir angeboten und ich darf es annehmen. Das wird uns verdeutlicht im Abendmahl. Was im Zeitalter der neuen Medien ganz spannend ist, eine Predigt kann man sich ja gut auf CD anhören oder mal im Internet hören. Genauso einen Gottesdienst kann man im Fernsehen verfolgen. Aber irgendwie klappt es beim Abendmahl nicht. Also es gibt kein Abendmahl auf CD. Und es gibt auch kein Abendmahl im Fernsehen, wo man teilnehmen kann. Abendmahl setzt voraus, dass wir hier sind. Abendmahl setzt voraus, dass man persönlich anwesend ist. Wenn jeder anwesend ist, dann sind wir eine Gemeinschaft. Das drückt doch aus, wir alle gehören zusammen. Hier an dem Ort, zu der Zeit, wollen wir gemeinsam Abendmahl feiern. Weil wir sind zusammen der Leib von Jesus, sein Körper auf der Welt. Und da kann nicht jeder irgendwo sein, sondern wenn wir daran denken, dann sind wir alle beieinander. Das ist eine Einheit, die da gezeigt wird. Beim Abendmahl zeigen wir unsere Einheit. Unsere Einheit heißt, dass wir uns gegenseitig lieben. Wir sind füreinander da. Wir fördern einander. Wir haben Verantwortung füreinander. Das zeigt sich vielleicht darin, dass ich nachfrage, wie geht's dir denn? Was beschäftigt dich? Wofür kann ich beten? Wie kann ich dich fördern? Was bewegt dich? Zur Einheit gehört auch, dass man das ausräumt, was einen belastet. Also wenn Schuld da ist, dann kann man sie bekennen voreinander. Man kann Vergebung zusprechen, kann sich vergeben. Zu einer Einheit gehört auch, dass man teilt. Wir haben manche Sachen materiell mit in unsere Welt gekriegt, aber geistlich. Gaben und Fähigkeiten, die wir haben, all das teilen wir in unserer Einheit miteinander. Jeder bringt doch was mit in die Gemeinde und dadurch funktioniert es. Und nicht nur hier vor Ort, sondern eigentlich weltweit. Wenn wir Geld in die Mission spenden, dann ist es auch ein Teil von diesem Teilen, von dem, was ich habe, für den Leib, der auf der ganzen Welt verteilt ist. Wenn ich Abendmahl esse, dann wird dieser Bund nochmal neu verstärkt, versichert. Das stärkt meinen Glauben. Ich werde erinnert an den Bund und das soll meinen Glauben stärken. Das funktioniert so. Das Brot wird gebrochen. Ich nehme mir was davon. Bei manchen Gemeinden ist es so, dass man sich selber noch was abbricht von dem Brot. Das zeigt doch, auch ich trage mit Schuld drauf, dass Jesus zerbrochen worden ist. Auch ich habe ein Stück abgebrochen, habe Jesus verletzt. Er hat für mich gelitten, wegen meiner Schuld. Wenn ich trinke, dann verdeutlicht es doch, dass Jesus sein Blut, diesen Bund auch für mich versiegelt hat, weil ich darf trinken. So wird mein Glaube gestärkt. Was ganz was Spannendes. So sicher, wie ich dieses Brot nehme und esse, wie ich drauf beiß und es kauen kann und schmecken kann, so sicher, wie ich den Saft bei uns trinke, wie ich das schmecke und der Geschmack in meinem Mund ist, genauso real ist es, dass Jesus für mich gestorben ist, dass er mir vergeben hat, was mich von Gott trennt, dass er einen Bund schließt mit mir, dass die Verheißungen für mich gelten. Genauso sicher, wie ich es schmecken und spüren kann, genauso sicher ist es wirklich, auch wenn wir es nicht sehen. Das soll uns das Abendmahl zeigen. Ist es nicht faszinierend? Gott spricht zu uns auf vielerlei Weise. Wir können lesen, wir können eine Predigt zuhören, das geht mehr an den Kopf, an unseren Verstand. Aber wir können auch Sachen machen, die mehr an unsere Erfahrung gehen. Essen und Trinken ist etwas Erlebbares, was Greifbares. Genauso will Gott unseren Glauben auch stärken. Der ganze Mensch wird angesprochen, wenn Gott mit uns redet. Das Abendmahl kann so eine schöne Zeit sein. Und ich denke, wenn wir uns das vor Augen halten, dann können wir das Abendmahl ganz bewusst mit dankbarem Herzen wieder feiern. Und die Möglichkeit gibt es für uns in der Gemeinde, also hier, alle 2 Wochen. Und das ist was, wo wir als Gemeinde zusammenwachsen und wo jeder auch seinen persönlichen Glauben gestärkt wissen darf. Ja, ich möchte nochmal zusammenfassen über den ganzen Text. Wir haben gesehen, wie vertraut wir als Jünger mit Jesus sein dürfen. Wir dürfen seine engsten Freunde sein. Eigentlich sei Familie, Passafest als Familienfest. Wir brauchen nicht blauäugig durch die Welt laufen, sondern wir können unseren Verstand benutzen. Wenn Gefahren drohen oder wenn wir was vorhaben, dann erwägen wir, wie das so abläuft. Dafür hat Gott unseren Verstand gegeben. Eine ernste Frage, die ich mir immer wieder stellen kann: Bin ich ein Verräter, so wie ich über andere rede, wie ich mich verhalte oder was ich auch über die Gemeinde denke? Und das, was Jesus ganz neu eingesetzt hat, das Abendmahl, nimm doch einfach mal wieder dran teil. Das Abendmahl ist dafür da, dass dein Glaube gestärkt wird, dass man erinnert wird an das, was Jesus getan hat. Vers 26 heißt: Nachdem sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus. Lobgesang, das war Teil vom Passamahl wieder. Also wir sind wieder im normalen Passa-Ablauf. Und das waren einige Psalmen. Und ich möchte zum Abschluss einige Verse aus solchen Lobpsalmen vorlesen. Psalm 117. Lobt den Herrn, alle Heiden, preist ihn, alle Völker. Denn seine Gnade ist mächtig über uns und die Treue des Herrn währt ewig. Halleluja. Psalm 118. Dank dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade währet ewiglich. Vers 5. Ich rief zum Herrn in meiner Not. Der Herr antwortete mir und befreite mich. Der Herr ist für mich, ich fürchte mich nicht. Was kann ein Mensch mir antun? Der Herr ist für mich, er kommt mir zu Hilfe und ich werde meine Lust sehen an denen, die mich hassen. Besser ist es, bei dem Herrn Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlassen. Und ab Vers 21, ich danke dir, denn du hast mich erhört und wurdest mein Heil. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Vom Herrn ist das geschehen, es ist wunderbar in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Wir wollen uns freuen und fröhlich sein in ihm. Amen.